Vor Ankommen wird gewarnt. It is better to travel hopefully than to arrive. Zitiert Robert Louis Stevenson die Weisheit eines japanischen Sprichworts. Wörtlich übersetzt heißt es natürlich, es ist besser, hoffnungsfroh zu reisen, als anzukommen. Etwas sinngemäßer, im Aufbruch, nicht am Ziele, liegt das Glück. Die Japaner sind freilich nicht die einzigen, denen vor dem Ankommen nicht recht geheuer ist. Schon Lao Tse empfahl, das Werk zu vergessen, sobald es beendet ist. Auch George Bernard Shaw kommt einem zu diesem Thema in den Sinn, mit seinem berühmten, oft plagiierten Aphorismus: Im Leben gibt es zwei Tragödien, die eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches, die andere ist seine Erfüllung. Hermann Hesses Verführer fleht die Verkörperung seines Begehrens an: Wehr dich, du schöne Frau, straff dein Gewand, entzücke, quäle, doch erhöhe mich nicht. Denn er weiß, dass jede Wirklichkeit den Traum vernichtet. Weniger poetisch, dafür umso ausführlicher, hat sich Hesses Zeitgenosse Alfred Adler mit diesem Problem herumgeschlagen. Sein Werk befasst sich unter anderem eingehend mit dem Lebensstil der ewig Reisenden und vorsichtshalber lieber Nicht-Ankommenden. Sehr frei nach Adler sind die Regeln dieses Spiels mit der Zukunft ungefähr folgende: Ankommen, womit buchstäblich wie metaphorisch das Erreichen eines Zieles gemeint ist, gilt als wichtiger Gradmesser für Erfolg, Macht, Anerkennung und Selbstachtung. Umgekehrt ist Misserfolg oder gar tatenloses Dahinleben ein Zeichen von Dummheit, Faulheit, Verantwortungslosigkeit oder Feigheit. Der Weg zum Erfolg ist aber beschwerlich. Denn erstens müsste man sich anstrengen und zweitens kann auch die beste Anstrengung schiefgehen. Statt sich nun banal auf eine Politik der kleinen Schritte, auf ein überdies vernünftiges, erreichbares Ziel hin festzulegen, empfiehlt es sich, das Ziel bewunderungswürdig hoch zu setzen. Meinen Lesern sollten die Vorteile offensichtlich sein. Das faustische Streben, die Suche nach der blauen Blume, der asketische Verzicht auf die niedrigeren Befriedigungen des Lebens stehen gesellschaftlich hoch im Kurs und lassen Mutterherzen noch höher schlagen. Und vor allem, wenn das Ziel in weiter Ferne liegt, begreift auch der Dümmste, dass der Weg dorthin lang und beschwerlich und die Reisevorbereitungen umfassend und zeitraubend sind. Da soll einen nur jemand dafür tadeln, noch nicht einmal aufgebrochen zu sein. Und noch weniger droht einem Kritik, wenn man einmal unterwegs vom Wege abkommt und im Kreis marschiert oder längere Marschpausen einlegt. Im Gegenteil, für das Verirren im Labyrinth und das Scheitern an übermenschlichen Aufgaben gibt es heroische Vorbilder, in deren Licht man dann selbst etwas mitglänzt. Doch das ist keineswegs alles. Mit dem Ankommen, auch am hehrsten Ziel, ist eine weitere Gefahr verbunden, die der gemeinsame Nenner der eingangs erwähnten Zitate ist, nämlich der Katzenjammer. Und um diese Gefahr weiß der Unglücksexperte. Ob bewusst oder unbewusst, spielt dabei keine Rolle. Das noch unerreichte Ziel ist, so scheint es der Schöpfer unserer Welt zu wollen, begehrenswerter, romantischer, verklärter, als es das Erreichte je sein kann. Machen wir uns doch nichts vor. Die Flitterwochen hören vorzeitig zu flittern auf. Bei Ankunft in der fernen, exotischen Stadt versucht uns der Taxichauffeur übers Ohr zu hauen. Die erfolgreiche Ablegung der entscheidenden Prüfung bewirkt wenig mehr als das Hereinbrechen zusätzlicher, unerwarteter Komplikationen und Verantwortungen. Und mit der Serenität des Lebensabends nach der Pensionierung ist es bekanntlich auch nicht so weit her. Quatsch, werden die Heißblütigeren unter uns sagen, wer sich mit so milden, anämischen Idealen abgibt, verdient es am Ende, enttäuscht dazustehen. Aber gibt es vielleicht nicht den leidenschaftlichen Affekt, der in seiner Entladung sich selbst übersteigert? Oder den heiligen Zorn, der zum berauschenden Akt der Rache und Vergeltung für Unrecht führt und der die Gerechtigkeit der Welt wieder ins Lot bringt? Wer könnte da noch von Katzenjammer des Ankommens sprechen? Leider, leider. Auch damit scheinen die wenigsten anzukommen. Und wer das nicht glaubt, der lese, was ein Berufener wie George Orwell zum Thema »Rache ist sauer« zu sagen hat. Es handelt sich um einige Überlegungen von so tiefer Anständigkeit und versöhnlicher Weisheit, dass sie eigentlich in einem Leitfaden zur Unglücklichkeit keinen Platz verdienen. Im Jahre 1945 In seiner Eigenschaft als Kriegsberichterstatter besuchte Orwell unter anderem auch Lager für gefangene Kriegsverbrecher. Dabei wurde er Zeuge, wie ein junger Wiener Jude, der die Verhöre leitete, einem Häftling, der einen hohen Rang in der politischen Abteilung der SS bekleidet hatte, einen fürchterlichen Tritt gegen dessen gequetschten und unförmig geschwollenen Fuß versetzte. Man konnte, schreibt Orwell, ziemlich sicher sein, dass er Konzentrationslager befehligt und Folterungen sowie Erhängungen angeordnet hatte. Kurz gesagt, er repräsentierte alles, wogegen wir in den vergangenen 5 Jahren gekämpft hatten. Es ist absurd, einen deutschen oder österreichischen Juden dafür zu tadeln, dass er erlittenes Leid den Nazis heimzahlt. Der Himmel weiß, was für eine Rechnung dieser Mann hier zu begleichen haben mochte. Höchstwahrscheinlich war seine ganze Familie ermordet worden. Und letzten Endes ist selbst ein willkürlicher, harter Fußtritt für einen Gefangenen eine überaus geringe Sache verglichen mit jenen Gräueltaten, die das Hitler-Regime begangen hatte. Doch diese Szene und vieles andere, was ich in Deutschland sah, haben mir eindringlich vor Augen geführt, dass die ganze Vorstellung von Vergeltung und Bestrafung eine kindische Traumvorstellung ist. Streng genommen gibt es so etwas wie Vergeltung oder Rache gar nicht. Rache ist eine Handlung, die man begehen möchte, wenn und weil man machtlos ist. Sobald aber dieses Gefühl des Unvermögens beseitigt wird, schwindet auch der Wunsch nach Rache. Wer wäre nicht 1940 bei dem Gedanken, SS-Offiziere mit Füßen getreten und erniedrigt zu sehen, vor Freude in die Luft gesprungen? Doch wenn dieses Handeln möglich wird, erscheint es einem nur noch pathetisch und widerlich. Und dann im selben Essay erzählt Orwell noch, wie er wenige Stunden nach der Einnahme Stuttgarts zusammen mit einem belgischen Korrespondenten in die Stadt hineinging. Der Belgier, wer kann ihm das verübeln, hatte den Deutschen gegenüber eine noch schroffere Ablehnung als ein Engländer oder Amerikaner. Wir mussten über eine schmale Fußgängerbrücke gehen, die die Deutschen offensichtlich heftig verteidigt hatten. Ein gefallener Soldat lag ausgestreckt auf dem Rücken am Fuß der Brückenstufen. Sein Gesicht hatte eine wachsgelbe Farbe. Der Belgier wandte sein Gesicht ab, als wir vorbeigingen. Wir waren schon fast über die Brücke, da gestand er mir, dass dies der erste Tote war, den er in seinem Leben gesehen hatte. Ich glaube, er war etwa 35 Jahre alt und hatte 4 Jahre lang Kriegspropaganda über das Radio gemacht. Dieses eine Erlebnis des Ankommens wird für den Belgier entscheidend. Seine Haltung den Bosch gegenüber ändert sich von Grund auf. Als er abreiste, gab er den Deutschen, bei denen wir einquartiert waren, den Rest des Kaffees, den wir mitgebracht hatten. Noch vor einer Woche wäre er wahrscheinlich schockiert gewesen bei dem Gedanken, einem Bosch Kaffee zu schenken. Aber seine ganze gefühlsmäßige Einstellung, so erzählte er mir, hätte sich beim Anblick dieses pauvre Mort am Fuße der Brücke gewandelt. Ihm sei plötzlich die Bedeutung des Krieges zum Bewusstsein gekommen. Doch wenn wir die Stadt nun zufällig über einen anderen Zugang betreten hätten, wäre ihm womöglich sogar dieses Erlebnis des Anblicks eines einzigen Toten von den vielleicht 20 Millionen erspart geblieben, die dieser Krieg zur Folge hatte. Doch zurück zum eigentlichen Thema. Wenn also nicht einmal Rache süß ist, wie viel weniger dann noch das Ankommen am vermeintlich glücklichen Ziel? Deshalb, vor Ankommen wird gewarnt. Und nebenbei bemerkt, warum glauben Sie wohl, nannte Thomas More seine ferne Insel der Glücklichkeit Utopia? Das heißt, nirgendwo.